Der Predigttext steht im Evangelium des Johannes im 6. Kapitel und dort sind es die Verse 28 bis 35 und ich lese den Text in der Übersetzung der Zürcher Bibel. Ich habe gelernt, dass es Zürcher heißt, nicht Züricher, sondern Zürcher Bibel. Zürcher, ja. Da sagten sie zu ihm, was sollen wir tun, damit wir die Werke Gottes wirken? Jesus antwortete ihnen, das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Da sagten sie zu ihm, was für ein Zeichen tust du denn, dass wir sehen und dir glauben können? Unsere Väter haben das Manna gegessen in der Wüste, wie geschrieben steht, Brot vom Himmel gab er ihnen zu essen. Da sagte Jesus zu ihnen, Amen, Amen, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Denn Gottes Brot ist dasjenige, das vom Himmel herabkommt und der Welt Leben gibt. Da sagten sie zu ihm, Herr, gib uns dieses Brot alle Zeit. Jesus sagte zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht mehr Hunger haben. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Ich möchte noch für die Predigt beten. Vater im Himmel, du bist, Jesus, bist das Brot des Lebens. Du bist das, was wir am meisten brauchen. Mehr als die feste Nahrung Tag für Tag. Denn was hilft es uns, wenn wir vom Essen satt werden, aber unsere Seele verloren wird? Deswegen, du bist das, was wir täglich brauchen. Das Brot des Lebens. Und davon werden wir wirklich satt. Hab herzlichen Dank dafür. Danke, dass Johannes uns dieses Wort jetzt auch auslegen und aufschlüsseln wird. Danke, dass du durch ihn zu uns reden willst. Segne ihn in seinem Reden und segne uns im Hören. Lass uns aufmerksam auf das hören, was du uns sagen willst. Und gehe jetzt mit deinem Heiligen Geist durch unsere Reihen und erfülle uns mit dem, was du für uns bereit hast. Danke, dass wir die Freiheit haben, die Gelegenheit haben, auf dich hören zu dürfen. Amen.
Guten Morgen, ihr Lieben. Friede sei mit euch. Tja, was sagen wir dazu? Naja, also die erste Gemeinde in Jerusalem, die begrüßten sich mit diesem Gruß. Wenn wir uns begrüßen, dann heißt es oftmals, na, wie geht die dat, Mann? Oder so ähnlich, ne? Wie geht die dat, ne? Oder so ähnlich. Und deswegen macht's doch noch einmal. Dreht euch mal nach links, nach rechts, nach hinten und nach vorne und wünscht euch mal, Friede sei mit dir. Macht das mal. Friede sei mit dir, Georg. Hunger und Unzufriedenheit und das mitten in der Wüste plagte das Volk der Nachkommen Jakobs damals. Die Vorräte aus Ägypten waren aufgebraucht und was wächst schon in der Wüste? Eigentlich wächst da so gut wie gar nichts. Und Hunderttausende von Menschen mussten damals ernährt werden, als sie von Ägypten auszogen in Richtung des verheißenen Landes. Wie sollte das passieren? Und wieder einmal murrten sie, das Volk Israel, die Nachkommen Jakobs. Sie murrten und sehnten sich zurück nach den Fleischtöpfen Ägyptens, nach dem Knoblauch. Wie bitte? Und was so dazugehört, ne? So die ganzen Sachen, die man noch in positiver Erinnerung hatte. Die negativen Sachen hatten sie völlig vergessen. Die Sklaverei, alles war vergessen, Das Einzige, was sie im Moment plagte, war der Hunger. Und dann griff Gott ein. Vielleicht nicht ganz so, wie sie sich das vorgestellt haben. Jeden Morgen ein reich gedecktes Frühstücksbuffet, wie wir es gestern im Männerfrühstück hier erlebt haben, mit allem Möglichen zu essen. Mittags die tollsten Speisen à la carte. Und abends einen schönen Lunch, so wie man sich das wünscht, nicht zu schwer im Magen liegend und trotzdem kräftigend. Und dann morgens, jeden Morgen, als sich die Tauschicht gehoben hatte, lag auf dem Wüstenboden plötzlich etwas ganz Feines. Knuspriges, fein wie reif auf der Erde, so steht es in der Bibel. Ludwig Thoma, wer ihn kennt, er schrieb 1911 die Geschichte von dem Münchner Alois Hingerl. Kennt den zufällig jemand? Genau. Und ich fand das damals, als ich es gehört habe, etwas blasphemisch, diese Geschichte. Hart an der Grenze. Kurz den Inhalt. Alois, der Münchner, war gestorben. Und ihr wisst, wie das in Bayern vielleicht ist. Der Münchner, für den ist Bier sein täglich Brot, in irgendeiner Art und Weise. Wir können das als Norddeutsche nicht verstehen. Und sogar ein Fastengetränk. Während der Fastenzeit gibt es da sogar Starkbier. Man höre und staune, erschreckenderweise. Und das war gar nicht so leicht gewesen, das mit dem christlichen Glauben in Einklang zu bringen. Und so mussten damals Mönche zum Papst und mussten das Fastengetränk, was sie da vorgestellt haben, von dem sie alle so fröhlich geworden sind, mussten sie dem Papst vorstellen, ob das denn wirklich ein Fastengetränk ist. Und ihr kennt vielleicht die Geschichte, sie nahmen ein Fass auf den Rücken, gingen über die Alpen und auf dem Weg wurde das Bier schal. Sie kamen dann in Rom an und da wurde das Bier getestet und dann sagte man, für wahr. Das ist ein rechtes Fastengetränk, weil es zu Deutsch so schmeckte. Und dieser Hingerl Alois ist beileibe nicht der Einzige, der das sagenumwobene Manna nicht kennt, was da auch als Himmelsbrot oder Brot des Lebens bezeichnete Lebensmittel war. Dass die Israeliten damals auf ihrer 40 Jahre währenden Wanderung durch die Wüste vor dem Hungertod rettete. Und daran scheiden sich ja bis heute die Geister, sagt man so, was das denn genau gewesen ist und wo das denn herkam. Kam das von irgendeiner Laus, ja, die irgendwelches Nektar aß, aber es ist alles Blödsinn. So viel Nektar konnten die Läuse gar nicht fangen, um ein paar hunderttausend Leute im Endeffekt zu ernähren. Also genauso ein Blödsinn wie, ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt, von dem gerade neugeborenen Christen, der völlig fröhlich nach Hause geht und singenderweise und sagt, Halleluja, nach einer Predigt, der Herr hat das Volk Israel gerettet, als sie durch das Tote Meer gelaufen sind. Und ein Zweifler kam vorbei und sagte, damals war nicht das Tote Meer, durch das Schilfmeer gelaufen sind. Und dann sagte er, nee, also so war es nicht, das hat nur 20 Zentimeter Tiefe gehabt. Und er lief völlig verzweifelt dann eben halt seinen Weg weiter und nach kurzer Zeit hörte der Zweifler ihn wieder fröhlich springen und singen und sagte, Halleluja, was für ein Wunder, was für ein Wunder. Die ganzen Ägypter sind in 20 Zentimeter tiefem Wasser ertrunken. Also man kann die Geschichten immer versuchen zu verdrehen und so hat man auch versucht, irgendwelche Gründe zu finden, warum Manna nichts Positives ist oder nichts Wunderbares ist, aus dem Himmel geschenkt. Positives wohl, aber nichts aus dem Himmel geschenkt von Gott. Und im zweiten Buch Mose des Alten Testaments wird uns genau davon berichtet. Nach dem Exodus, dem Auszug aus Ägypten, da führte Moses das Volk durch die Wüste Sin. Das ist unterhalb, kann man sagen, so von Jerusalem geht die Wüste Sin los. Und führte Mose das Volk dort und die Lebensmittel, wie gesagt, Vorräte gingen zu Neige. Und dieses Volk murrte, meckerte. Und Gott sprach, wie im Exodus, dem zweiten Buch Mose berichtet wird, ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen. Brot vom Himmel regnen lassen. Was für ein Wunder. Brot vom Himmel regnen lassen. Das Volk Israel sollte jeden Morgen hinausgehen, um seinen täglichen Bedarf an Manna zu sammeln. Nichts sammeln, nichts für den nächsten Tag aufbewahren. Steckt ja so in uns drin, wir sind ja oftmals Jäger und Sammler. Wir meinen ja, alles speichern zu müssen, vorsorgen zu müssen. Und Gott sagte, nicht sammeln, vertraut mir. Er wollte ihnen zeigen, was es bedeutet, mit ihnen zu leben. Ich will mein Volk prüfen, sagte er, ob sie mir gehorchen. Warum gehorchen? Sie sollten seinen Segen nicht bunkern. Ihr könnt von meiner himmlischen Nahrung nicht einen Tag essen und damit euer ganzes Leben dann zurechtkommen. Einmal irgendwann die Entscheidung für Jesus getroffen, danke Jesus, und dann komme ich mit dieser einen Entscheidung mein ganzes Leben zurecht. Ich möchte euch jeden Tag mit meinem Segen versorgen. Ihr sollt keinen Hunger haben, vertraut mir. Ich möchte euch jeden einzelnen Tag neu versorgen. Liebe Gemeinde, und Gott spricht auch zu uns in der heutigen Zeit. In der Zeit, in der wir Ängste haben. Siehe, ich bin bei dir alle Tage bis an der Weltende. Amen. Er ist bei uns. Ich will euch versorgen. Da heißt es im Wort Gottes, ich bin euer Versorger. Einer der Namen Gottes. Ich bin euer Versorger. Deswegen beten wir im Vater unser, gib uns unser tägliches Brot. Wir bitten ihn für unser tägliches Brot. Er ist unser Versorger. Vertraut mir, ich möchte euch jeden Tag neu versorgen und segnen. Also, ein Handel, himmlisches Brot gegen Gehorsam. Nicht, was du mal bekommen hast, bunkern und dann gut. Gott hielt sein Wort und die Israeliten, sie fanden seit diesem Zeitpunkt jeden Morgen so viel Manna, wie sie zum Leben brauchten. Wie gesagt, es konnte nicht über Nacht aufbewahrt werden, schon gar nicht einige Wochen und Monate, denn es verdarb sehr schnell. Es wurde eine Prüfung für das Vertrauen in Gott, dass er sie täglich versorgen wird. Was genau das Manna nun war, ist aus der Bibel nicht klar herauszulesen. Und ebenso wenig aus dem jüdischen Talmud oder auch aus dem Koran. Überall steht diese Geschichte, diese Begebenheit drin. Jeden Morgen, als sich die Tauschicht gehoben hatte, da lag es auf dem Boden. Diese kleinen weißen Kügelchen, die aussahen wie helle Koriandersamen, schmeckten scheinbar nach Honigkuchen und konnten zu allerlei Speise weiterverarbeitet werden. Der Begriff Manna selbst deutet an, dass die Speise eigentlich nicht eindeutig zu definieren ist. Denn der sprechende Name stammt vermutlich aus dem Hebräischen und da heißt es Manhub. Und Manhub bedeutet so viel, weiß das einer zufällig? Es bedeutet, was ist das? Manhub bedeutet tatsächlich, was. Also jeden Morgen kamen sie raus und sagten, was ist das, was sie da vor sich sahen? Na, Essen. Was esst ihr heute? Manna. Was ist das? Was esst ihr morgen? Manna. Was ist das? Jeden Tag kam Manna auf den Tisch. Bekamen sie Manna zu essen und manchmal auch Wachteln. Die sollte man nicht vergessen bei der ganzen Sache. Also Gott sorgte auch für Fleisch. Und da gab es viele Erklärungsversuche. So sind wir Menschen eben. Wir brauchen immer irgendwelche Erklärungen für das, was Gott eigentlich getan hat. Sagte ich schon am Anfang, ist mir aber wichtig, das nochmal zu wiederholen. Nur zu oft bleiben wir dann hypothetisch in den Erklärungen. Vermutungen werden wissenschaftlich zu Wahrheiten erklärt. Gestern Abend erst noch einen Bericht gelesen, dass mittlerweile viele Wissenschaftler sagen, dass der Urknall wahrscheinlich nicht stattgefunden haben soll, was uns jahrzehntelang in der Schule beigebracht wurde. Mittlerweile spricht man davon, dass es sozusagen eine Gegenströmung aus einem schwarzen Loch gewesen ist. So eine Explosion aus dem schwarzen Loch raus. Was so alles gibt, was alles an Erklärung gibt, ich war nicht dabei gewesen, ich habe nicht den Beweis dafür. Es ist alles hypothetisch. Eigentlich ist das auch eine Art von Glaube, die da stattfindet. Ich wiederhole mich nochmal. Gott sagt, hallo mein Volk, ihr könnt von meiner himmlischen Nahrung, von dem Brot des Lebens, nicht einen Tag essen und dann damit euer ganzes Leben zurechtkommen. Das funktioniert nicht. Jeden Tag will Gott uns segnen. Jeden Tag will Gott dich segnen. Immer frisches Manna, immer frische Speise aus dem Himmel für dich und für mich. Ihr sollt keinen Hunger haben. Vertraut mir, ich möchte euch jeden Tag neu versorgen und segnen. Dann kam er, Jesus. Und er sagte, ich bin das Manna. Oder das himmlische Brot. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, der wird nicht hungern und wer an mich glaubt, der wird nie mehr dürsten. Und was passierte kurz vorher? Mich hat schon die Geschichte fasziniert, in der berichtet wird, wie Jesus mit nur 5 Broten und 2 Fischen Tausende von Menschen speiste. Er dankte dem Vater und er ließ die Jünger dieses Essen austeilen. Und wir lesen, wie viele Körbe hinterher an Brot allein übrig waren. Tausende von Menschen speiste er, ein unglaubliches Wunder. Da können wir entweder glauben oder zweifeln, eins von beiden, dass es sowas gegeben haben soll. Hat mal jemand gesagt, da muss aber jemand das Brot ganz schön dünn in Scheiben geschnitten haben, damit das gelangt hat. Ja, wir können vieles versuchen zu erklären mit unserem Verstand, weil unser Verstand, er wird sich dagegen sträuben, gegen diese übernatürlichen Dinge, die Gott tun kann. Ich darf dir eins sagen heute Morgen, auch wenn dein Leben im Moment keinen guten Weg verheißt, auch wenn du im Moment in einem Loch sitzt, auch wenn du im Moment sagst, wie soll es weitergehen? Gott ist immer noch derjenige, der Wunder wirken kann, auch in deinem Leben. Er kann immer noch etwas verändern, auch in deinem Leben. Ob du krank bist, was auch immer da ist, Gott kann in deinem Leben eingreifen, er kann es verändern. Er kann auch unser Mager helfen, jetzt gerade in der Situation. Und Vater, wir bitten dich, dass du ihr jetzt gerade hilfst. Die Begeisterung damals war grenzenlos, als die Sonne unterging und die Menschen nach Hause zogen nach dieser Speisung. Da gab es nur noch ein einziges Thema. Das ist der Messias. Jesus, Yeshua HaMashiach. Das musste der von Gott versprochene Retter sein. Am nächsten Tag, da versammelten sich erneut riesige Menschenmengen. Alle waren voller Erwartungen. Was würde er heute für uns tun? Welche Wunder würde er heute für uns machen? Was werden wir heute mit Jesus erleben? Vielleicht hatten manche auf ein Frühstück verzichtet und gehofft, er wird es schon machen. Er wird uns bestimmt ein super Frühstück servieren. Jesus aber empfing die Menschen mit einem ganz, ganz ernüchternden Satz. Einen Satz, den auch wir unbedingt hören müssen. Da heißt es, ich will euch sagen, warum ihr mich sucht. Ihr sucht mich nur, weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Aber was Gott euch mit diesem Wunder sagen wollte, interessiert euch eigentlich nicht. So steht es in Johannes 6, Vers 26. Jesus konfrontierte diese Menschen mit einem ganz entscheidenden Irrtum, den sie in sich hatten. Denn ihr eigentliches Interesse an Jesus lag darin, dass er ihre irdischen Bedürfnisse befriedigen sollte. Ich möchte das nochmal sagen. Ihr eigentliches Interesse bestand darin, dass Jesus ihre irdischen Bedürfnisse befriedigen sollte. Sie waren so besessen von der materiellen Welt, dass sie unfähig waren zu erkennen, dass der echte Segen, den Jesus ihnen anbot, weit über diesem Niveau liegt. Wie sehr trifft die Kritik von Jesus auch heute die Menschen, die sich fragen, was habe ich denn von Jesus? Wird mir der Glaube wirklich etwas bringen? Oder denken wir an die heutige geläufige Einladungspraxis, komm doch zu Jesus, er wird dich von all deinen Problemen befreien. Liebe Gemeinde, ich habe eins erlebt, komm doch zu Jesus bedeutet eben halt nicht, alles wird gut, happy clappy. Jetzt geht dein Leben ab, du kannst dich von morgens bis abends freuen, nichts wird dich mehr beschweren. Ich habe erlebt, als ich mein Leben Jesus gegeben habe, da ging der Kampf erst richtig los. Warum? Weil der Teufel daran interessiert ist, dich von Gott wegzubringen. Er setzt alles dran, damit du unfähig wirst, ein fröhlicher Christ zu sein. Er setzt alles dran, dass du mit einem langen Gesicht in der Gegend rumläufst. Voll verzweifelt von deinem eigenen Wesen, von deinem eigenen Ich, was dich jeden Tag enttäuscht. Du redest nicht darüber, aber kannst dich vielleicht manchmal nicht in den Spiegel gucken. Weil du denkst, ich, Jesus, du mich lieben? Liebe Gemeinde, ich könnte nicht hier stehen, wenn Jesus mich nicht lieben würde, trotz meiner Schwächen. Trotz meinem täglichen Versagen. Ich bin Mensch und ich bin von der Gnade Gottes abhängig. Aber ich weiß eins, dass er uns verändern möchte. Oh, ich werde schon wieder laut. Und wie viele glauben dann, Jesus sei nur dazu da, um ihre irdischen Bedürfnisse zu stillen? Zu solchen sagt Jesus, was Gott euch eigentlich mit diesem Wunder sagen möchte, interessiert euch nicht. Schließlich ging es Jesus bei diesem großartigen Wunder nicht bloß darum, den leiblichen Hunger Tausender zu stillen, sondern dass sie Gottes Handeln verstehen sollten und erleben. Und in Jesus den von Gott gesandten Erlöser erkennen. Aus diesem Grund führt Jesus ihnen deutlich vor Augen, wie er ist, wer er ist, wenn er dann spricht, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Und wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Die Menschen sollten verstehen, dass er selbst das Brot ist. Er selbst ist das Brot, das wirklich satt macht. Das Brot des Lebens für jeden neuen Tag. Die Menschen, die an Gott nicht glauben, die an Jesus nicht glauben, sie sagen, was bringt es mir denn, Christ zu werden? Sie schauen auf die Kirche, sie schauen auf uns und sehen eins, so möchte ich doch gar nicht werden. Versteht mich nicht falsch. Ich bin begeistert von euch und Jesus mit Sicherheit auch. Aber tragen wir Jesus in uns? Ist er in uns? Essen wir ihn sozusagen täglich? Nehmen wir ihn täglich in uns auf? Darf er uns täglich verändern? Darf er uns heiligen und reinigen? Sind wir dadurch die glücklichsten Menschen auf Erden, selbst wenn es um uns herum kracht und auch in uns kracht? Dann sehen die Menschen das und sie fragen sich, wie kann der sich freuen, trotz dieser Situation, in der wir leben? Das kriegen wir nicht hin, wenn wir versuchen, Glück zu erzeugen aus uns selbst heraus. Das schaffen wir nicht. Die Bibel sagt mir, glückselig kann jeder sein, dem Gott die Schuld vergeben hat. Halleluja. Das kann mich jeden Tag dazu bringen, zu tanzen und zu springen und zu sagen, Jesus, ich danke dir. Trotz meinem Versagen, du liebst mich und du nennst mich noch nicht mal mehr Sünder, sondern du siehst mich als Heiligen, gereinigt durch dein Blut. Du hast mich ins Buch des Lebens eingetragen, trotz dem Mist meines Lebens. Es geht weder um Wunder noch um Wohlstand. Es geht zuerst um Jesus. Wer das nicht versteht, hat noch nicht wirklich verstanden, was Gott uns anbietet. Jesus selbst sagt dazu noch einen zentralen Satz. In Johannes 6, Vers 27, ihr sollt euch nicht so viel Mühe um die vergängliche Speise machen, bemüht euch vielmehr um die Nahrung, die Bestand hat und das ewige Leben bringt. Bemüht euch vielmehr um die Nahrung, die Bestand hat und das ewige Leben bringt. Er Jesus selbst ist die himmlische Nahrung, Nahrung für ein erfülltes und ewiges Leben. Um ihn soll sich der Mensch bemühen, ihn selbst jeden Tag aufs Neue in sich aufnehmen. Das, was du gestern bekommen hast, hat für gestern gereicht. Heute ist der Tag, wo du neues Manna zu essen bekommst. Durch die Predigt, durch die Andacht, die du machst, durch das Reden Jesu in deinem Leben. Er ist ständig da. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Wach morgens doch mal auf und sag guten Morgen, Heiliger Geist. Guten Morgen, Jesus. Schön, dass wir zusammen diesen Tag verbringen können. Ich bin nicht alleine. Du bist bei mir. Du hast Wohnung gemacht durch deinen Geist in mir. Guten Morgen. Ich bin so glücklich, dass ich dich habe. Kannst du mir was für den Tag mit auf den Weg geben? Wir sind oftmals gar nicht mehr in der Erwartung, dass Jesus das kann. Aber er möchte uns jeden Tag frisches Manna geben. Ich bin das Brot des Lebens. Und dann heißt es in Hebräer 12, Vers 14, ohne Heiligung könnt ihr den Herrn nicht sehen. Heiligung, ja. Wenn ich da auf mein Leben schaue, also doch. Jetzt kommt wieder die Ja-Aber-Predigt. Kennt ihr Ja-Aber-Predigten? Völlige Gnade wird gepredigt und dann aber Ja-Aber. Das sind Ja-Aber-Predigten. Ohne Heiligung könnt ihr das Himmelreich nicht sehen. Da haben wir es ja. Jetzt weiß ich, wo er hinausgeht, wo die Geschichte hinausgeht. Also muss ich doch Leistung bringen. Nein. Jesus hat die ganze Leistung gebracht. Er heiligt dich. Was du tun musst, du musst zu ihm gehen. Du musst dir ständig neue Nahrung holen von ihm. Manna von ihm. Vergebung der Schuld und Sünde. Befreiung, Veränderung. Schritt für Schritt mit ihm vorwärts gehen. Er verändert dich. Da heißt es, ist es nicht mein Geist, der euch zur Buße treibt? Im Wort Gottes. Stell dir vor, der Heilige Geist verlässt dich nicht, wenn du mal sündigst. Er sagt nicht, jetzt bin ich beleidigt. Ja, und zieht aus dir aus und sagt, jetzt ist gut, ich gehe weg. Jetzt sollst du sehen, wie du zurechtkommst. Nein, ist es nicht mein Geist, der euch zur Buße treibt? Wie soll er uns denn zur Buße treiben, wenn er nicht mehr in uns wohnt? Er treibt uns zur Buße, weil gerade dann, wenn wir einen Bock geschossen haben, dann brauchen wir ihn. Dann brauchen wir ihn und seine Gnade und Vergebung. Er sagt, komm, steh auf, wir gehen wieder gemeinsam weiter. Die Bibel berichtet von drei Bereichen oder auch drei Stufen des Lebens, in denen auch die Heiligung vorkommt. Wo im Deutschen nur das Wort Leben steht, Brot des Lebens, da steht im griechischen Text Bios, Psyche und Zoe. Bios bezeichnet das irdische Sein, das irdische Leben. Für die tiefere menschliche Existenz wird dann das Wort Psyche gebraucht. Und hier geht es dann um den immateriellen Teil des Menschen, um die Empfindungen, um die Wünsche und um die Verhaltensmuster und so weiter. Aber für eine, und wir haben nur ein Wort dafür, das ist der Jammer, für eine völlig neue, von Gott geschenkte Lebensqualität für Leben, da verwendet die Bibel das Wort Zoe. In der Bibel bezeichnet Zoe die höchste Stufe des Seins. Und die höchste Stufe des Seins ist Gottes Leben für dich. Und diesen Begriff finden wir allein in diesem Kapitel 18 Mal. Jesus ist das Brot göttlichen ewigen Lebens, Zoe. Was Höheres gibt es nicht. Wo nur Leben bei uns in unserer Bibel steht, weil wir es nicht anders, so kaum anders übersetzen können, da möchte uns Gott klar machen, ist das Höchste, was es gibt an Lebensmöglichkeit. Physisches und psychisches Leben erhält der Mensch durch Zeugung und Geburt.
Die Zoe, das übernatürliche, göttliche Leben, ist ein späteres Geschenk Gottes. Wer dieses Geschenk annimmt, wird dadurch zu einem Kind Gottes und hat das ewige Leben. Zoe, dem der Tod nichts mehr anhaben kann. Nichts mehr. Halleluja. Darum wird dieses Leben auch ewiges Leben genannt. Weil es ist nicht vergleichbar mit irgendeinem menschlichen Leben. Es ist nicht vergleichbar mit Bios oder mit Psyche. Und nun denken wir uns einmal in dieses Geschehen hinein. Da steht Jesus von Nazareth vor einer riesigen Menschenmenge und ruft ihr zu, ich bin das Brot des Lebens. Und wenig später, wie dieses Brot ist, der wird in Ewigkeit leben. Das mussten seine Zuhörer als ungeheure Anmaßung empfinden. Kein Wunder, dass viele negativ darauf reagierten. Was er da redet, ist doch eine Zumutung. Wie kann man von jemandem verlangen, sich so etwas anzuhören? Johannes 6, Vers 60. Aber genau das ist die harte Auseinandersetzung in der Begegnung mit Jesus Christus bis heute. Stell dir mal vor, Jesus hätte damals gesagt, ich bin die Käse-Sahnetorte für einen gemütlichen Sonntagnachmittag. Ich bin ein köstliches Dessert nach dem Mittagessen. Es wird zwar etwas seltsam klingen, aber genau diese Vorstellung haben doch viele Menschen, wenn sie an Jesus denken. Er ist das Sahnehäubchen obendrauf. Ich gehe nicht verloren, ich werde gerettet. Religion, Kirche, ein Hauch Frömmigkeit, Konfirmation, Trauung, ein ansprechender Weihnachtsgottesdienst, das waren und sind genussvolle Desserts des Lebens, aber lediglich fromme Randverzierungen. Leben kann man auch ohne das alles, und das wissen die Menschen. Ich brauche diese Randverzierungen, diese Gimmicks da nicht. Millionen praktizieren das so. Sie haben der Kirche mit dem wahren Glauben längst den Rücken gekehrt. Aber Jesus, er sprach nicht von Religion. Er sprach von seiner fundamentalen, elementaren Rolle in Bezug auf die wahre Not des Menschen. Und zur Zeit Jesu, ich komme zum Schluss, da war Brot die Grundlage des Lebens. So wie heute für Millionen in der dritten Welt. Und mit anderen Worten sagte Jesus, ich bin das unverzichtbare Brot. Ich bin für jeden Menschen lebensnotwendig. Wer wirklich leben will, braucht mich. Und dann verwendete er sogar noch deutlichere, geradezu schockierende Worte. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot, von ihm, von diesem Brot isst, wird er ewig leben. Dieses Brot, das ich ihm geben werde, ist mein Fleisch. Ich gebe es hin für das Leben der Welt. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben und ich werde ihn an jenem letzten Tag auferwecken. Denn mein Fleisch ist die wahre Nahrung und mein Blut ist der wahre Trank. So steht es in Johannes 6, Vers 51 bis 55. Damit drückt Jesus aus, dass er lebensnotwendig für uns ist. Er ist nicht nur Brot unter vielen. Nein, Jesus sagt, ich bin das Brot. Der Artikel ist entscheidend. In Apostelgeschichte 4, Vers 12, da lesen wir, bei niemand anderem ist Rettung zu finden. Unter dem ganzen Himmel ist uns Menschen kein anderer Name gegeben, durch den wir gerettet werden können. Apostelgeschichte 4, Vers 12. Daher gelten Jesu Worte auch für uns. Jesus möchte dir wahres, erfülltes, ewiges Leben geben. Ein Leben ohne Hunger und Durst nach anderen Dingen in dieser Welt. Du fragst dich, wie geht das? Wie kann ich dieses Brot essen? Wie soll man Jesus essen? Was muss man tun, damit er in unser Leben kommt, damit wir ihn so aufnehmen können? Ich kenne keinen anderen Weg als den, dass ein Mensch sein Vertrauen auf Jesus setzt und ihn in einem Gebet darum bittet. Herr Jesus, ich bin verloren. Vergib mir meine Schuld, erlöse mich von der gerechten Strafe, die eigentlich auf mich wartet. Und sei du mein Herr und mein Retter. Wenn du deinen geistlichen Lebenshunger spürst, die Last deiner Sünde erkennst und daran glaubst, dass allein Jesus deine Not stillen kann, dann wende dich an Jesus. Er hat versprochen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, der wird nie mehr hungrig sein. Und wer an mich glaubt, der wird nie wieder Durst haben. Durst nach weltlichen Dingen. Hunger nach weltlichen Dingen. Er, wenn er wirklich jeden Tag uns frische Speise sein kann, erfüllt unseren ganzen Mangel aus. Was Jesus verspricht, das wird er auch halten. Deshalb erinnern wir uns, deshalb feiern wir gleich das Gedächtnismahl. Deshalb seid dabei, wenn wir jetzt in den Lobpreis gehen. Und dann wollen wir danach das Abendmahl feiern. Und symbolisch Christus in uns. Jesus in uns aufnehmen. Sein Fleisch, himmlisches Brot, was uns Kraft gibt für jeden Tag. Und sein Blut, was uns reinigt und frei macht. Amen. Ich möchte noch beten, bevor wir mit Lobpreis beginnen.